herzlich willkommen zu dieser DFB-Audio-Fortbildung der Ärztekammer Niederösterreich. In diesem Podcast spricht die Wissenschaftsjournalistin Marlene Nowotny mit Dr. Gottfried Zeller, Kammeramtsdirektor, Stellvertreter und Leiter der Rechtsabteilung der Ärztekammer für Niederösterreich, über die ersten Schritte zur eigenen Ordination, ärztliche Kooperationsformen und Datenschutz.
Herr Dr. Zeller, wenn man eine Praxis gründen möchte, welche sind denn die ersten notwendigen Schritte, welche Überlegungen muss man voranstellen?
Also wenn man eine Ordination eröffnen möchte, ist es einmal ganz wichtig, sich zu überlegen, wer kann überhaupt eine Ordination eröffnen, welcher Arzt. Das können nur berufsberechtigte Ärzte, das heißt diejenigen Ärzte, die bereits ihre postpromotionelle Ausbildung abgeschlossen haben und dann schlussendlich entweder Facharzt sind oder Arzt für Allgemeinmedizin. Das heißt, es kann kein Arzt in Ausbildung bereits eine Praxis eröffnen, sondern eben nur diejenigen, die diese Ausbildung abgeschlossen haben. Und dann ist es aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, sich zu überlegen, welche Anforderungen müssen an die Räumlichkeiten gestellt werden. Das sind gar nicht so wenige. Am besten kann man sich das Ganze ansehen, wenn man die Vorgaben der österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement ansieht, auch kurz zusammengefasst unter Ökomed. Dort gibt es quasi die Zusammenfassung der Rahmenbedingungen, die die Räumlichkeiten erfüllen müssen. Und das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, das hier jetzt einmal näher auszuführen. Das ist zum Teil auch fachgruppenspezifisch, welche Notfallausstattung zum Beispiel in Räumlichkeiten sein muss und welche anderen Vorgaben an die Räumlichkeiten bestehen. Also das ist sicherlich einmal ein erster wichtiger Schritt. Der zweite wichtige Schritt, den ich sehe, der ganz allgemein gilt, ist, dass die Ordinationsräumlichkeiten barrierefrei sein müssen. Das bestimmt das Behindertengleichstellungsgesetz. Und gerade bei neu eröffneten Ordinationen, das heißt solchen, die halt jetzt aktuell eröffnet werden, ist das ganz besonders wichtig. Es gibt für bestehende Ordinationen Übergangsregelungen, aber wenn ich beabsichtige, mich jetzt neu niederzulassen mit einer Ordination, dann muss ich das besonders berücksichtigen, diesen Punkt. Weil das Gesetz eben vorsieht, dass der Zutritt zu niedergelassenen Ärzten, ganz unabhängig, ob es sich um Wahlärzte oder um Kassenärzte handelt, ohne fremde Hilfe möglich sein soll. In ganz speziellen Situationen gibt es da Ausnahmen, aber der Grundsatz besteht, und das ist auch meine Empfehlung, weil der ganze Zug in diese Richtung geht, dass die Barrierefreiheit ein ganz wesentlicher Punkt ist. Es gibt dann noch einige so, soll ich sagen, Ausreißerthemen, die aber trotzdem nicht unwesentlich sind und die uns auch in unserer Beratungstätigkeit in der Kammer immer wieder unterkommen. Also das, was ich hier nicht unerwähnt lassen will, ist gerade, wenn ich mir Räumlichkeiten ansehe in einem Mehrparteienhaus, wo Wohnungseigentum begründet ist, dass es dort sein kann, dass ich in gewissen Räumlichkeiten gar keine Ordination betreiben darf. Das ergibt sich aber gar nicht so eindeutig zum Beispiel aus dem Grundbuch, sondern müsste ich das über die Gebäudeverwaltung hinterfragen. Wir hatten schon Fälle, dass zum Beispiel ein Arzt Räumlichkeiten erworben hat, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, er darf dort gar keine Ordination betreiben, weil dieses Objekt, Wohnungseigentumsobjekt, ausschließlich zu Wohnzwecken gewidmet war. Und das sind natürlich dann massive Probleme, die dadurch entstehen, wenn ich eine große Investition habe und sich nachträglich herausstellt, dass das eigentlich nicht zu dem beabsichtigten Zweck verwendet werden darf. Also insofern der Punkt Räumlichkeiten, den sollte man im Vorfeld eine entsprechende Aufmerksamkeit widmen. Weiters ist es natürlich wichtig, wenn ich die Ordination eröffnen möchte, ich muss sie der Ärztekammer melden. Das ist eine Verpflichtung, die sich aus dem Ärztegesetz ergibt. Es wird dann auch in die Ärzteliste eingetragen und ist dann auch öffentlich einsehbar, dieser Ordinationsstandort. Und damit ist wieder etwas verbunden, nämlich durch diese standardisierte Eintragung sind wir als Ärztekammer verpflichtet, entsprechende Meldungen abzugeben. Einerseits zum Beispiel an die Bezirksverwaltungsbehörden, also BHs oder Magistrat, aber auch an die Sozialversicherungsträger. Und wenn ich als beispielsweise angestellter Arzt, der vorerst nur eine Anstellung hat, auch eine Ordination melde, hat das auch gleich sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen. Das heißt, ich bin dann auch pflichtversichert bei der Sozialversicherung der Selbstständigen. Also das sind Dinge, die mir so ad hoc einfallen würden im Zusammenhang mit Dingen, die ich mir vor Eröffnung einer Praxis überlegen muss.
Sie haben ja gerade angesprochen, wenn Ärztinnen oder Ärzte die Räumlichkeiten für eine Ordination kaufen, dass dann zu beachten ist, ob dort eben überhaupt eine Ordination betrieben werden darf. Wie ist das denn, wenn man Räumlichkeiten mietet? Gibt es da auch spezielle Aspekte, was den Mietvertrag betrifft, vielleicht für die Vermietenden auch?
Ja, auf alle Fälle. Da ist es zum Beispiel wichtig, dass im Mietvertrag bereits verankert ist, der Zweck, zu dem die Räumlichkeiten verwendet werden sollen. Weil damit überbürde ich diese Verantwortung eigentlich dann dem Vermieter, der mir auch gewährleisten muss, dass ich diesen Zweck dort erbringen darf. Das heißt, es macht auf alle Fälle Sinn, im Mietvertrag eindeutig hineinzuschreiben, dass diese Räumlichkeiten zum Betrieb einer Ordination verwendet werden sollen. Weil damit obliegt es dann auch dem Vermieter, zumindest die rechtlichen Voraussetzungen im Vorfeld zu prüfen, ob das überhaupt möglich ist. Es gibt dann noch weitere Aspekte, auch das Thema zum Beispiel Parkplätze. Das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber kann zum Beispiel ein größeres Thema sein, denn zum Beispiel in Niederösterreich ist es so, das ist in anderen Bundesländern vergleichbar, dass man, wenn man eine Ordination begründet, auch gewährleisten muss, dass entsprechende Parkmöglichkeiten dafür zur Verfügung stehen. Und sollten die nicht unmittelbar im Eigentum stehen, dann muss ich dafür, wenn ich das nicht schaffen kann, diese Parkflächen, allenfalls an die Gemeinde eine entsprechende Ausgleichsabgabe leisten. Das sind alles Dinge, die man auch im Vorfeld zum Beispiel sich anschauen sollte und dann allenfalls auch im Mietvertrag klären sollte, wer dafür zuständig ist, um diese zum Beispiel Parkflächen bereitzustellen.
Es gibt verschiedene Niederlassungs- und Kooperationsformen. Für welche Ärztin, welchen Arzt ist denn welche Niederlassungs- bzw. Kooperationsform am geeignetsten? Wo liegen da die Vor- und Nachteile?
Ich meine, das kann man so allgemein gar nicht beantworten, weil es immer darum geht, was möchte ich in dieser Kooperationsform erreichen. Es gibt mehr oder weniger ein abgestuftes System, das man definieren kann, je nachdem, wie stark die Bindung zwischen den einzelnen Partnern ist, einer Kooperation. Das fängt, würde ich einmal sagen, an bei einer Vertretung eines Arztes. Das heißt, ein niedergelassener Arzt, der schon eine Ordination hat, holt sich für einige Tage oder auch nur Stunden einen Vertreter herein und schließt mit ihm diesbezüglich einen Werkvertrag ab. Das heißt, der Vertreter und der Ordinationsinhaber schließen eine Vereinbarung ab und die wird zum Beispiel dann stundenweise abgegolten, diese Vertretungstätigkeit. Das, was dann schon entsprechend eine größere Bindung auslösen würde, wäre eine Vertretungstätigkeit auf Basis eines Anstellungsverhältnisses. Das Anstellungsverhältnis ist ja so gelagert, dass es ein Dauerschuldverhältnis ist und nicht ganz einfach gekündigt und beendet werden kann, sondern da gibt es entsprechende rechtliche Vorgaben dafür. Das wäre jetzt eine noch weitere interne Bindung zwischen den beiden Partnern. Wieder darüber könnte man annehmen, beispielsweise eine Ordinationsgemeinschaft, also wo sich zwei Ärzte Räumlichkeiten teilen und diese gemeinsam nutzen und im Innenverhältnis eine Regelung haben, wie die Kostenaufteilung für diese Niederlassung sich darstellen. Dort wäre es aber zum Beispiel so, dass gegenüber dem Patienten, wenn es sozusagen eine Art Ordinationssharing ist, jeder Arzt selbstständig auftritt und sozusagen jeder mit dem Patienten einen eigenen Behandlungsvertrag abschließt. Sie sind insofern sozusagen als Leistungserbringer komplett separiert voneinander. Nur im Innenverhältnis haben sie quasi eine Kostengemeinschaft, was beispielsweise die Räumlichkeiten betrifft. Wenn man noch einen Schritt weiter gehen würde, wäre dann darüber gelagert wirklich die Gruppenpraxis. Dort schließen sich zwei Ärzte zu einer Gesellschaft zusammen mit den entsprechenden, auch vertraglichen, notwendigen Regelungen. Viele sagen, das ist dann fast eine engere Bindung als bei einer Ehe, weil man sich in sehr vielen Bereichen eben Gedanken über die vertragliche Gestaltung machen muss und auch gemeinsam nach außen hin auftritt gegenüber dem Patienten. Das heißt, es tritt dann gegenüber dem Patienten nicht mehr der jeweilige Arzt auf, sondern tritt dann diese Gruppenpraxis als Leistungserbringer auf mit einer entsprechenden höheren Organisationsdichte, als das beispielsweise bei einer nur Ordinationsgemeinschaft der Fall wäre. Und schließlich darüber gibt es noch die Möglichkeit in speziellen Konstellationen auch einer Primärversorgungseinheit, wobei das ein sehr spezieller Fall ist, der nur im Bereich der Allgemeinmedizin in Kooperation mit Kinderfachärzten möglich ist. Und da gibt es noch wieder darüber hinausgehend gewisse zusätzliche Bindungen zu anderen Gesundheitsberufen, die da eingebunden werden können in diese Kooperationsform. Also so sind die verschiedenen Stufen. Und je nachdem, was man haben möchte, kann man sich für die eine oder andere Stufe entscheiden. Nicht selten kommt es vor, dass das auch wirklich stufenweise absolviert wird. Zuerst schaue ich einmal mit einem Vertreter, komme ich mit dem zusammen, kann ich mit dem gut kooperieren, haben wir ein einheitliches Verständnis, wie wir Patienten behandeln wollen. Und schrittweise nähert man sich dann auch sozusagen einer Gruppenpraxis beispielsweise an, wo ich dann schon tatsächlich auch sehr viel an gegenseitiger Vertrauen benötige, damit ich auch diese dichte Zusammenarbeit meistern kann.
Lässt sich das grob so zusammenfassen, je enger die Kooperation, desto kleiner die persönlichen Entscheidungs- und Handlungsspielräume, weil man sich abstimmen muss mit den Kolleginnen und Kollegen. Umgekehrt teilt man aber auch die Verantwortung?
Das kann man sicherlich so zusammenfassen. Was wir häufig auch hören aus der Beratungstätigkeit, dass genau diese Zusammenarbeit und auch diese Zweitmeinung vielen Ärzten wichtig ist, dass sie nicht als Einzelkämpfer sozusagen mit auch medizinischen Entscheidungen sich auseinandersetzen müssen, sondern im Einzelfällen auch Rücksprache mit einem zweiten Arzt halten können. Und damit das möglich ist, ist es eben erforderlich, dass ich einen zweiten Arzt vor Ort habe, mit dem ich kooperiere. Und trotzdem, vielleicht, das sollte man auch noch hier an dieser Stelle erwähnen, sieht das Ärztegesetz, das ja auch die Grundlage für zum Beispiel die Gruppenpraxis darstellt, in der Konstellation vor, dass trotzdem beispielsweise der Patient weiterhin zwischen den Gesellschaftern dieser Gruppenpraxis das Recht haben muss der freien Arztwahl. Das heißt, er muss sich trotzdem, obwohl eigentlich die Gruppenpraxis als Leistungserbringer auftritt, dann trotzdem sagen können, ich möchte lieber vom Dr. A oder vom Dr. B behandelt werden, weil ich zudem ein besonderes Vertrauensverhältnis aufgebaut habe. Und das kann man auch dem Patienten in der Konstellation, obwohl es eine Gruppenpraxis ist, nicht verwehren. Und ein zweiter Aspekt, der da reinspielt, ist, dass auch im Gesetz vorgesehen ist, dass sich die beiden Gesellschafter, wenn es zwei sind, oder die Gesellschafter gegenseitig, nicht in die medizinische Entscheidung hineinfunken dürfen. Es darf zum Beispiel nicht ein Gesellschafter sagen, der vielleicht die Mehrheit in der Gruppenpraxis hat, bei uns in der Gruppenpraxis behandeln wir dieses Krankheitsbild so oder anders. Sondern es muss hier der medizinische Spielraum immer gewahrt bleiben, selbst bei, unter Anführungszeichen, einem Minderheitsgesellschafter. Der muss sich nicht einem Mehrheitsgesellschafter im Rahmen der Wahl der medizinischen Methode unterwerfen. Auch hier ist sozusagen der Gedanke des sehr speziellen Vertrauensverhältnisses und auch Behandlungsverhältnisses im Gesetz abgebildet.
Herr Dr. Zeller, immer häufiger werden ja auch Ordinationsräume an Kolleginnen und Kollegen vermietet. Was ist denn bei diesem Modell zu beachten? Was muss man da im Auge behalten, wenn man die Ordinationsräumlichkeiten samt Personal vermietet?
Es ist richtig, das ist immer wieder ein Thema, diese Vermietung von Ordinationsräumlichkeiten. Das macht natürlich in der Praxis auch Sinn, um sagen, die Auslastung der Räumlichkeiten zu gewährleisten und damit eben sich die Kosten noch besser aufteilen zu können. Was wir empfehlen, ist auf alle Fälle eine schriftliche Vereinbarung aufzusetzen, weil sich im Nachhinein dann vielleicht doch gewisse Fragen auftun könnten. In welchem Umfang sind diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt? Wer ist für was zuständig? Wer übernimmt die Reinigung etc.? Also das ist sicherlich wichtig, einmal vertraglich etwas zu regeln und sei es auch nur informell zwischen den Partnern, einfach um zu verhindern, dass im Nachhinein darüber vielleicht ein Dissens aufkommen könnte. Ebenfalls Thema, was Sie angesprochen haben, sind eben die Zurverfügungstellung von Ordinationspersonal. Auch das wird in der Praxis häufig gemacht. Nicht ganz geklärt ist der rechtliche Rahmen diesbezüglich, ob es sich dann dabei um eine Arbeitskräfteüberlastung handeln könnte. Also ganz offen gesprochen, in der Praxis hat sich da jetzt noch kein Problem ergeben. Bei einer vergleichbaren Rechtslage in Deutschland haben dort die Gerichte entschieden, dass wenn ich Ordinationsräumlichkeiten zur Verfügung stelle und dazu auch Personal zur Verfügung stelle, dass das Personal zur Verfügung stellen ein Teilaspekt ist, der das Ganze nicht zu einer Arbeitskräfteüberlastung macht. Das Problem mit der Arbeitskräfteüberlastung wäre, dass dafür eine spezielle Berechtigung erforderlich wäre, die in der Regel von einem Arzt einfach nicht erfüllt werden kann. Aber wie gesagt, in der Praxis wird das häufig gemacht und stellte bis jetzt auch keine rechtlichen Probleme dar.
Wie sieht es denn mit der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, von Ordinationsausstattung aus? Welche Pflichten und Rechte sind hier abhängig von der Kooperations- und Rechtsform zu beachten?
Auch das ist im Ärztegesetz schon abgebildet. Es gibt die sogenannte Apparategemeinschaft, die genau vor dem Hintergrund, dass beispielsweise teure Gerätschaften gemeinsam genutzt werden sollen, ins Ärztegesetz aufgenommen wurden. Das ursprüngliche klassische Beispiel war sozusagen die Laborgemeinschaft. Das hatte den Gedanken, dass sich mehrere niedergelassene Ärzte an einem zum Beispiel dritten Standort Laborgeräte hinstellen, um Blutproben zu analysieren und somit durch die Teilung der Anschaffungs- und laufenden Kosten für diese Geräte auch entsprechende Vorteile hatten. Also das ist ohne Probleme möglich, auch sozusagen Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Auch hier ist es sicherlich ratsam, entsprechende Rahmenbedingungen schriftlich niederzulegen, um sozusagen zu verhindern, dass im Nachhinein da ein Problem auftauchen sollte. Die konkreten Regelungen kann man natürlich schwer vorwegnehmen, sondern muss man sich im Einzelfall ansehen, auch ob zum Beispiel jemand mal primär Eigentümer dieser Geräte ist und anderen, die nur gegen entsprechende Gebühr zum Beispiel zur Verfügung stellt. Aber das sind dann Dinge, die man im Einzelfall klären muss. Wie gesagt, in der Praxis ist es durchaus üblich, dass solche Konstruktionen gewählt werden.
Sie haben ja vorhin schon bei den Kooperationsformen die Anstellung angesprochen. Zu welchen Bedingungen kann man denn als Arzt, als Ärztin Kolleginnen und Kollegen in einer Ordination anstellen?
Also die Anstellung des Arztes beim Arzt war eigentlich eine lang bestehende Forderung, gerade auch von Seiten der Ärztekammer, weil es sozusagen den Bedürfnissen aus der Praxis Rechnung trägt. Bis 2019 war das nicht ganz klar, ob das möglich ist oder nicht. Die einzige Form, die davor möglich war, dass man einen Lehrpraktikanten in der Ordination anstellen konnte. Das heißt, dass man einen Arzt in Ausbildung für gewisse Ausbildungsinhalte oder für den Erwerb gewisser Ausbildungsinhalte in der Ordination befristet beschäftigen konnte. Zum Teil wurde auch vertreten, dass im wahlärztlichen Bereich eine Anstellung möglich war. Aber erst seit 2019 haben wir wirklich eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, die das zulässt. Und die besagt, dass ich als Einzelordination, wo also nur ein Arzt tätig ist, maximal 2 Ärzte anstellen kann, also zu 40 Stunden anstellen kann insgesamt. Das heißt, 40 Wochenstunden ist da in der Einzelpraxis das obere Limit. Und wenn ich in einer Gruppenpraxis bin, kann ich bis zu 4 weitere Ärzte anstellen mit einer Maximalanzahl von 80 Wochenstunden. Wichtig ist zu erwähnen, dass das nur im Bereich der fachärztlichen Berechtigung oder der allgemeinmedizinischen Berechtigung möglich ist, des Ordinationsinhabers oder der Gruppenpraxis. Das heißt, wenn ein Internist beispielsweise einen anderen Arzt anstellen möchte, dann muss das ebenfalls ein Internist sein. Ich kann quasi nicht als Internist beispielsweise einen Anästhesisten anstellen. Das ist die Grenze, weil man davon ausgeht, dass nur in der Konstellation es möglich ist, auch die fachliche Aufsicht zu führen über diese Person. Aber auch hier ist es so, wie ich vorhin ausgeführt habe zur Gruppenpraxis, dass trotzdem die medizinische Letztverantwortung, nämlich auch bei der Entscheidung der Wahl des medizinischen Vorgehens, der Angestellte nicht an die Vorgaben seines Dienstgebers gebunden werden kann. Das heißt, hier ist es so, dass auch hier gewisse Therapiefreiheit gegenüber dem Arbeitgeber besteht und ich nicht durch Weisen gezwungen werden kann, eine medizinische Methode anzuwenden, die ich für nicht vertretbar halte. Ein weiterer großer Vorteil ist eben bei der Anstellung im Gegensatz zur freiberuflichen Stellvertretung, dass ich parallel in der Ordination tätig werden darf. Das darf ich bei einer Vertretungstätigkeit auf Werkvertragsbasis nur sehr eingeschränkt und ist natürlich damit die Flexibilität bei der Anstellung um einiges größer. Schließlich ist es noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Kassenbereich es trotzdem gewisse Rahmenbedingungen gibt, die über das oben Gesagte noch hinausgehen. Das richtet sich nach den jeweiligen Krankenversicherungsträgern in den Bundesländern oder beziehungsweise den Landesstellen der österreichischen Gesundheitskasse, die hier 2019 und in den darauffolgenden Jahren Vereinbarungen mit den Landesärztekammern geschlossen haben. Da geht es im Wesentlichen darum, dass nicht ganz unrecht die Sozialversicherungsträger Angst hatten, dass durch die Anstellung bestehende Kassenstellen aufgeblasen werden, wenn man das salopp ausdrücken möchte. Dass sozusagen durch den zweiten Kopf oder den dritten Kopf in der Ordination entsprechend mehr Leistungen erbracht werden und die Ordination entsprechend teurer wird aus Sicht der Kasse. Und hier gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die das halt verhindern sollen, dass das nicht eintritt. Also zum Beispiel, dass darauf geachtet wird, dass die Umsätze nicht zu stark ansteigen, nachdem eine Anstellung bewilligt wurde.
Wie sieht es denn mit der Anstellung anderer Berufsgruppen im Gesundheitsbereich aus? Also wenn wir an Physiotherapeuten oder medizinisch-technische Assistentinnen denken, wie sieht es da mit dem Weisungsrecht aus oder auch der Vorgabe von Arbeitszeiten? Wann zahlt sich eine Fixanstellung von diesen Berufsgruppen aus?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Auch hier kann man schwer pauschal eine Antwort geben. Einerseits kommt es hier sehr stark auf die jeweiligen Gesundheitsberufe an. Es gibt Gesundheitsberufe, die können freiberuflich tätig sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an den Physiotherapeuten denke oder eine diplomierte Pflegekraft, diese dürfen auch sich selbstständig niederlassen und beispielsweise selbstständig in den Räumlichkeiten eines niedergelassenen Arztes diese an, also sozusagen untermieten und dort tätig werden. Also dort besteht überhaupt die Möglichkeit, dass diese nicht im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses tätig sind. Es gibt aber andere Gesundheitsberufe, die muss ich als Arzt anstellen, wenn ich mit denen enger kooperieren möchte. Also zum Beispiel Laborassistenz, medizinische Masseure, die müssen entweder im Anstellungsverhältnis zu einem Arzt oder zu einer Gesundheitseinrichtung stehen. Also schon von dem Hintergrund gibt es gewisse Vorgaben, wo ich eigentlich, wenn ich da enger kooperieren möchte, wirklich auch gezwungen bin, eine Anstellung, ein Anstellungsverhältnis einzugehen. Das zweite ist sicherlich auch ein Thema, welche Leistungen möchte ich in welchem Umfang zu meinen ärztlichen Leistungen parallel anbieten. Und da wird sich auch die Frage stellen, macht es Sinn, einen Physiotherapeuten zum Beispiel anzustellen als Kassenvertragsarzt, wenn ich hier zum Beispiel nur eingeschränkt Leistungen mit den Sozialversicherungsträgern abrechnen kann. Das heißt, hier wird es auch ganz handfeste wirtschaftliche Überlegungen geben, ob es Sinn macht, einen Gesundheitsberuf fix anzustellen oder ihn vielleicht eben nur in meinen Räumlichkeiten, sofern das berufsrechtlich möglich ist, eine Untermietmöglichkeit zu geben.
Kommen wir vom Arbeitsrecht zu einem weiteren wichtigen rechtlichen Thema für Ordinationen, dem Datenschutz. Wie soll denn heute digitale Datensicherung erfolgen? Wie können Daten gelagert und geschützt werden? Gibt es da so etwas wie Mindestanforderungen?
Also vorweg ist mal zu sagen, weil es immer wieder ein Thema ist, dürfen Ärzte Patientendaten sammeln und speichern und verarbeiten, ohne dass ich vom Patienten hier eine entsprechende Einwilligung einhole. Und da ist schon mal die erste Antwort ja, das dürfen die Ärzte, weil sie gesetzlich verpflichtet sind, eine Dokumentation über die Behandlungsfälle zu führen. Und da sieht eben auch die Datenschutzgrundverordnung vor, wenn es eine gesetzliche Grundlage, die den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung entspricht, dann darf ich Daten verarbeiten, ohne den Patienten individuell und jeweils am Anfang der Behandlung ausdrücklich nach dieser Einwilligung zu fragen. Aber wie Sie richtig sagen, ist das ein nicht unheikles Thema, und nämlich das Thema Datenschutz, da spielen mehrere Aspekte hinein. Also einerseits geht es natürlich um die Datensicherheit vor dem Hintergrund, dass es wichtig ist, dass Daten vor fremdem Zugriff geschützt sind. Und dann geht es oft auch unter dem anderen Aspekt der Datensicherheit um die Frage, dass die Daten, die ich gespeichert habe, auch vor Verlust geschützt sind und vor Zerstörung. Und für beides ist letztlich der niedergelassene Arzt oder die Gruppenpraxis verantwortlich, das zu gewährleisten. Und deswegen sieht auch die Datenschutzgrundverordnung vor, dass man entsprechende technische Erfordernisse erfüllt, die diesen geltenden Stand der Wissenschaft entsprechen. Das heißt, ich brauche standardisierte, zeitgemäße IT-Systeme, die das entsprechend absichern können. Neben diesen technischen Aspekten gibt es auch administrative Aspekte. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass ich mir Gedanken mache, welche Personen dürfen jetzt auf welche Daten zugreifen. Es wird eben nicht jeder auf die Patientendaten zugreifen können, der in der Ordination beschäftigt ist. Also man braucht hier wirklich auch ein seriöses Berechtigungsmanagement. Es wird jetzt überspitzt formuliert, die Reinigungskraft eben keinen Zugriff auf die Patientendaten haben dürfen, im Gegensatz zur diplomierten Pflegekraft, die ich beschäftigt habe. Und im weitesten Sinne auch zu den administrativen Vorgaben zählt natürlich die Möglichkeit, in der Praxis die Möglichkeit der Vertraulichkeit des Arzt-Patienten-Gespräches zu gewährleisten. Das klassische Beispiel, das immer wieder genannt wird, dass auch gerade beim Empfang auch wirklich darauf Rücksicht genommen wird, dass hier nicht leichtfertig sensible Daten quasi quer über den Wartebereich ausgeplaudert werden. Und die Datenschutzgrundverordnung sieht auch ganz konkrete Verpflichtungen eben diesbezüglich vor, was jetzt die allgemeinen Dokumentationspflichten betrifft. Es gibt da ganz umfangreiche Notwendigkeiten, die ein Arzt erfüllen muss, um diesen Informations- und Dokumentationsverpflichtungen nachzukommen. Von Seiten der Ärztekammer gibt es da entsprechende Handlungsleitfäden, Stichwort technische und organisatorische Maßnahmen, die dokumentiert werden, um den Datenschutz zu gewährleisten. Sei es Datenschutzerklärungen für die Homepages oder sei es eben das viel zitierte Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, wo jeder Arzt dokumentieren muss, was mache ich mit den Daten in meiner Ordination, wer bekommt die, habe ich allenfalls Subdienstleister, die hier beteiligt sind, etc. Das heißt, es ist ein ziemliches Bündel an Aufgaben, die man hier als niedergelassener Arzt hat, wo es aber durch entsprechende Leitfäden schon eine Unterstützung gerade durch die Interessensvertretung gibt.
Abhängig von der gewählten Rechts- und Kooperationsform in einer Ordination, wer ist denn dann für die Datenverarbeitung und Datensicherung zuständig? Und müssen hier bindende Verträge aufgesetzt werden oder kann man da auch formlose Abmachungen treffen?
Das Datenschutzrecht spricht immer von Verantwortlichen. Und das ist ganz klar im Behandlungsverhältnis mit dem Patienten der niedergelassene Arzt bzw. die Gruppenpraxis. Das heißt, diese haben zu gewährleisten, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Wenn man sich, wie das ja in der Praxis üblich ist, eines IT-Dienstleisters bedient, dann muss man als Verantwortlicher mit denen entsprechende Vereinbarungen treffen, wo datenschutzrechtliche Mindeststandards festgelegt sind. Auch dafür gibt es entsprechende Muster und Vorgaben. Und diese sind auch in dieser Form abzuschließen. Da gibt es entsprechende Verpflichtungen. Das heißt, es muss ganz klar sein, zu was sich der EDV-Dienstleister hier verpflichtet gegenüber dem Arzt. Aber im Außenverhältnis, also gegenüber dem Patienten, bleibt immer der niedergelassene Arzt oder die Gruppenpraxis der Ansprechpartner. Also man kann sich hier nicht auf einen Drittanbieter einfach ausreden und sagen, das war jetzt der EDV-Dienstleister, das kann ich dann im internen Regress klären. Aber gegenüber dem Patienten bin ich als Ordinationsinhaber oder Gruppenpraxis verantwortlich und muss auch entsprechende Sorgfalt an den Tag legen, wenn es zum Beispiel um die Auswahl dieses IT-Anbieters geht. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mich bei der Auswahl auch an entsprechende Unternehmen halte, die vielleicht dem äußeren Anschein nach die entsprechenden Vorgaben einhalten können. Also ich werde jetzt nicht irgendwo aufgrund einer kurzen Internetrecherche mir hier einen Softwareanbieter suchen können, sondern ich werde auch bei der Auswahl schauen müssen, hat er gute Referenzen, vielleicht gibt es da auch schon Rückmeldungen, dass der verlässlich arbeitet und gibt es hier auch zum Beispiel, was Serverstandorte betrifft, irgendwelche Informationen, die ich einholen kann, weil das ist ja auch schon bekannt, dass man gerade bei sensiblen Daten eher danach trachten sollte, dass die Daten, wenn sie eben auch abseits der Ordination gespeichert werden, vor allem im EU-Raum gespeichert werden sollten.
Daten abseits der Ordination speichern, das bedeutet häufig, die Daten in der Cloud zu lagern. Das kann durchaus praktisch sein. Dort sind die Daten vor Löschung oder physischem Verlust geschützt. Hackerangriffe können aber ein Problem dabei darstellen. Worauf müssen denn niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bei einer Cloud-Nutzung, bei einer Cloud-Speicherung achten?
Tatsächlich ist es so, dass es hier bereits Anbieter gibt, die die gesamte Arztsoftware in der Cloud betreiben. Da geht es also nicht nur um das Backup, das, wie man neudeutsch sagt, offsite gemacht wird, sondern dass die ganze Software bereits in einem Webbrowser läuft und tatsächlich die Rechenleistung und auch die abgelegten Daten allesamt auf Servern durchgeführt werden, die eben nicht in der Ordination sind. Wie schon ausgeführt, wird man sich, gerade wenn es um solche Software geht, die komplett sich meines Zugriffs entzieht, genau schauen müssen, ob diese Anbieter entsprechend seriös sind, ob sie entsprechend die Daten in sicheren Bereichen auch ablegen. Es heißt aber nicht, dass es nicht zulässig wäre. Man muss sich im Einzelfall ansehen und muss sich eben auch überlegen, welche technischen Standards da im Hintergrund stehen. Es gibt auch, das ist sicherlich ein grundsätzlicher Vorteil, auch gewisse Softwareanbieter, die sich diesbezüglich zertifizieren lassen und auch sich zur Einhaltung gewisser Standards bekennen. Genau solche Dinge sollte man im Vorfeld abklären, bevor ich mich für so eine Cloud-Lösung auch entscheide. Weniger zu kontrollieren habe ich, wenn ich wirklich nur ein Backup mache in der Cloud, weil es ja hier auch technisch möglich ist, bereits die Daten in der Ordination auf meinen eigenen Rechnern zu verschlüsseln und dann nur verschlüsselte Daten in der Cloud abzulegen. Aber selbst dann wäre es dringend ratsam, dass es sich um Server handelt, die sich in der EU befinden und nicht an anderer Stelle. Aufgrund der ohnehin bekannten Thematik, die ja gerade auch von einem österreichischen Datenschützer aufgezeigt worden ist, im Verhältnis zu den Datenschutzvorgaben, die es insbesondere in den USA gibt und die ein niedrigeres Niveau des Datenschutzes nur garantieren und deswegen nicht gleichwertig sind mit dem Datenschutzniveau innerhalb der EU.
Jetzt haben wir über die Datensicherung geredet, über vertrauenswürdige Anbieter. Wie ist das denn? Wer haftet bei einem Hackerangriff auf eine Ordination und bei Datendiebstahl?
Tatsächlich ist es so, dass der Verantwortliche immer die Ordination oder der Ordnationsinhaber die Gruppenpraxis ist. Das heißt, gegenüber dem Patienten, dessen Daten vielleicht abhanden kommen oder irgendwo sich wiederfinden, wo sie sich nicht wiederfinden sollten, ist immer der Arzt oder die Gruppenpraxis Ansprechpartner. Wenn sich der Arzt eines Gehilfen bedient, dann entbindet ihn das nicht von der Haftung. Das Einzige, was derjenige, der Arzt, dann machen könnte, wenn es da zu Schaden oder Schädigungen kommt und dann er auch wegen zum Beispiel Vermögensschäden oder auch immateriellen Schäden durch den Patienten in Anspruch genommen wird, dass er sich im Innenverhältnis gegenüber seines IT-Dienstleisters regressiert. Aber Ansprechpartner ist und bleibt primär die Ordination, die Gruppenpraxis. Insofern ist es ebenso wichtig, sich bei der Auswahl seiner Partner auch entsprechend Zeit zu nehmen und entsprechend darauf zu achten, dass das seriöse Anbieter sind. Trotzdem muss man auch ganz offen sagen, nicht immer, wenn so etwas passiert oder wenn ein Hackerangriff stattfindet, dass es automatisch zu einer Haftung kommt. In der Regel werde ich nachweisen müssen, dass ich mich sozusagen dem Stand der Technik entsprechend gewappnet habe vor Hackerangriffen. Aber es ist nicht so, dass jeder Hackerangriff, mit dem ich schwer rechnen konnte oder der in seiner Intensität so ist, dass ich damit nicht rechnen konnte, mir zwingend zur Haftung gereichen kann. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit der ärztlichen Tätigkeit auch. Ich muss gewisse Standards einhalten, ich muss gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die dem Stand der Technik entsprechen. Wenn es dann trotzdem ein Hacker schafft, das zu durchbrechen, dann kann es trotzdem am Ende herauskommen, dass es keine Haftung gibt, weil ich diese Maßnahmen ergriffen habe, die eben mir zumutbar und auch vom Stand der Technik her als notwendig vorgeschrieben worden sind. Das heißt, ich hafte nicht schlichtweg, wenn mir die Daten abhanden kommen, sondern wenn mir daran auch eine Sorgfaltswidrigkeit trifft. Und das ist eben nicht immer der Fall. Das ist, glaube ich, ganz wichtig schon zu wissen. Ich bin gegenüber dem Patienten derjenige, der die Leistung anbietet. Und dazu zählt eben auch die sichere Verwahrung von Daten. Und ich kann jetzt mich nicht einfach gegenüber dem Patienten dahingehend von einer Haftung befreien, dass ich den einfach verweise auf meinen IT-Dienstleister, weil mit dem hat der Patient ja eigentlich gar nichts am Hut.
Und wie muss man hier vorgehen, gerade auch mit Blick auf die Patientinnen und Patienten, falls Daten gestohlen werden oder verloren gehen?
Da sieht die Datenschutzgrundverordnung eigentlich ganz klar ein Vorgehen vor. Das wäre auch sozusagen meine Empfehlung, an dieser Stelle sich im Vorfeld schon Gedanken zu machen, einen Handlungsplan festzulegen, wen muss ich wann kontaktieren und was muss ich unternehmen, sollte es wirklich zu diesem Datenverlust oder Hackerangriff kommen. Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass ich einerseits die Datenschutzbehörde informiere. Es gibt da eine eigene Data Breach Notification, heißt das. Findet man als Formular auch auf der Seite der Datenschutzbehörde. Gerne kann man sich natürlich im Vorfeld auch bei seiner Interessensvertretung, also konkret bei der Ärztekammer, informieren über die genauen Schritte. Aber das ist verpflichtend vorgesehen, es sei denn, es ist aus dem speziellen Einzelfall zu schließen, dass es zu keiner Gefährdung der Interessen der Betroffenen kommen kann, was in der Praxis eine schwer zu beurteilende Angelegenheit ist. Das Zweite ist, das auch grundsätzlich vorgesehen wäre, ist, dass ich alle von diesem Data Breach Betroffene darüber informiere. Auch hier gibt es unter gewissen Voraussetzungen Einschränkungen. Aber der Grundsatz wäre, dass ich Personen, deren Daten abhanden gekommen sind beziehungsweise Gegenstand eines Hackerangriffs waren, auch über diesen Umstand informiere. Was natürlich, wie man sich vorstellen kann, entsprechend unangenehm ist für einen Arzt, wenn er das muss. Aber es ist ganz klar, diese Vorgabe und dieses auch einzuhalten, weil wenn man sich nicht an diese Vorgaben hält, auch entsprechende Strafen ausgesprochen werden können.
Ärztinnen und Ärzte sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, alle Datensicherheitsmaßnahmen zu protokollieren. Wie soll das denn lege artis vonstatten gehen? Wie ist das genau rechtlich organisiert?
Ja, das ist auch in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen, nämlich dass ich dokumentiere, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen ich ergriffen habe, um einen Verlust oder eine Beschädigung oder einen Hackerangriff auf Daten zu vermeiden. Das heißt, hier muss ich mir im Vorfeld Gedanken machen und diese auch zu Papier bringen. Es gibt da auch das sogenannte IT-Sicherheitskonzept, das auch im Gesundheitstelematikgesetz als quasi speziellere Norm noch einmal verankert ist, das mehr oder weniger dieselben Inhalte abzubilden hat. Das heißt, jede Ordination muss ein Konzept entwickeln, um nachweisen zu können, dass man sich mit der Frage Datensicherheit und Maßnahmen zur Sicherung von Patientinnen und Patientendaten auseinandergesetzt hat. Es gibt dazu auch eine entsprechende Unterstützung von Seiten der Österreichischen Ärztekammer, die auf ihrer Seite auch einen Leitfaden zur Erstellung eines solches IT-Sicherheitskonzepts anbietet und das sozusagen die wesentliche Checklist ist für die Punkte, die ich darin berücksichtigen muss. Sicherlich empfehlenswert, sich das anzusehen. Grundsätzlich muss das jede Ordination, die Daten verarbeitet, vorliegend haben.
Wer darf denn in einer Ordination überprüfen, ob die Verordnungen, die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden?
Also zuständig in Österreich ist dafür die Datenschutzbehörde. Die darf auch entsprechende Überprüfungen machen, ob die entsprechenden Dokumentationserfordernisse erfüllt sind und auch, ob entsprechende Maßnahmen zum Datenschutz ergriffen worden sind. Das heißt, hier ist die Zuständigkeit eigentlich ganz klar. Ebenfalls ein Punkt, wo das überprüft wird, ist im Rahmen der Qualitätssicherungsüberprüfungen durch die vorhin genannte Ökomed. Auch dort wird geschaut, ob die Rahmenbedingungen der Vertraulichkeit und der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht eingehalten werden. Aber wirklich primär zuständig für die datenschutzrechtlichen Fragen ist in Österreich die österreichische Datenschutzbehörde.
Mit welchen Konsequenzen ist bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung zu rechnen?
Es sind zwei Ebenen, die hier vorgesehen sind. Einerseits sieht die Datenschutzgrundverordnung und auch mittlerweile das österreichische Datenschutzgesetz eine ausdrückliche Bestimmung zum Schadenersatz vor, wenn ich Daten verliere und diese öffentlich werden. Geht es um einerseits Schaden, der den Patienten dadurch entsteht, dass beispielsweise ihre Daten öffentlich werden. Das kann sowohl einen materiellen Schaden, also einen geldwerten Schaden, als auch einen immateriellen Schaden betreffen. Also ganz besonders natürlich ist es für niemanden angenehm, wenn Gesundheitsdaten öffentlich werden. Selbst wenn das jetzt per se noch keinen materiellen Schaden, dass ich damit zum Beispiel irgendwelche Nachteile hätte, die man unmittelbar in Geld beziffern kann, sondern es kann auch einen immateriellen Schaden haben, einfach durch das unangenehme Gefühl, das damit verbunden ist. Man möchte natürlich nicht, dass seine Daten, seine Gesundheitsdaten öffentlich sind, selbst wenn das noch keinen Vermögensschaden sozusagen auslösen würde. Ein zweiter Aspekt ist das Thema Strafen. Da sieht die Datenschutzgrundverordnung relativ drakonische Möglichkeiten vor. Also genannt werden da Strafen in der Höhe von bis zu 20 Millionen Euro, beziehungsweise von 4% des Umsatzes. Das heißt, das ist natürlich schon ein entsprechender Strafrahmen. Und es gibt schon einzelne Entscheidungen, wo durchaus im fünfstelligen Bereich Strafen ausgesprochen worden sind. Das ist natürlich etwas, was durchaus schmerzt, wenn man davon betroffen ist.
Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Herr Dr. Zeller, es gibt datenschutzrechtliche Schwachstellen oder es kann datenschutzrechtliche Schwachstellen in Ordinationen geben. Wo treten die denn gehäuft auf und wie kann man dann solche klassischen Problematiken entschärfen?
Ein Punkt ist sicherlich, der dem ärztlichen Berufsstand zugutekommt, dass die ärztliche Verschwiegenheitspflicht ja in der DNA der Ärzte steckt. Und eigentlich, wenn man auch im Hippokratischen Eid nachsieht, wird sie auch dort schon erwähnt. Das heißt, Ärzte waren und sind sich immer bewusst gewesen, dass sie mit sensiblen Informationen hantieren. Insofern glaube ich schon, dass eine große Sensibilisierung ohnehin da ist. Aber sicherlich ein Thema, das man nennen kann, ist eben gerade die Vertraulichkeit bei der Anmeldung. Ist ein Beispiel, wo es Probleme geben kann, beziehungsweise wo sich Patientinnen und Patienten unwohl fühlen, wenn da zu klar über ihren Gesundheitszustand gesprochen wird, insbesondere wenn das eben vor anderen Patienten passiert. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, sich wirklich zu überlegen, wer muss Zugriff auf welche Daten haben und hier auch entsprechende Barrieren im elektronischen Sinne zu machen, dass halt entsprechende Passwortsicherungen in diesen Bereichen vorhanden sind. Das ist natürlich mühsam, wenn ich mich immer wieder authentifizieren muss an einen Computer. Aber das ist sicherlich wichtig, um zu verhindern, dass ein unberechtigter Zugriff nimmt auf Patientendaten.
Und worauf muss bei der Übermittlung von Patientinnendaten, Patientendaten geachtet werden? Gibt es da ein Medium, das am geeignetsten ist, beziehungsweise was ist ungeeignet dafür?
Das ist sicherlich ein Thema, das in der Praxis sehr relevant ist. Was leider mittlerweile auch aufgrund einer Entscheidung der Datenschutzbehörde als unzulässig erachtet wurde, ist Übermittlung von Patienten und Patientinnen-Daten per E-Mail. Per ungesicherte E-Mail sollte man hinzufügen. Da hat sogar die Datenschutzbehörde gesagt, selbst wenn der Patient dem zustimmen würde, wäre das trotzdem ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, der Patient kann nicht auf einen sicheren Kommunikationsweg verzichten. Was in der Praxis zu Unverständnis führt, auch zum Teil bei Patienten, die sagen, ihnen wäre es nicht lieber, wenn das per Mail übermittelt werden würde. Trotzdem sollte man das auf keinen Fall tun, weil man hier sonst einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung produzieren würde. Was in der Praxis gut funktioniert in vielen Bereichen, ist elektronische Befundsübermittlungssysteme, die ja in sehr vielen Ordinationen bereits etabliert sind, wo es hier Informationsaustausch zwischen Gesundheitsdiensteanbietern geben kann auf elektronischem sicheren Weg. Fax ist ein bisschen eine Übergangstechnologie, die noch am Leben erhalten wird und auch ausdrücklich im Gesundheitstelematikgesetz, sofern es keine andere Möglichkeit gibt, zulässig erachtet wird, wobei hier natürlich trotzdem ganz offen gesprochen Sicherheitsbedenken bestehen. Aber hier gibt es zumindest eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, die weiterhin die Übermittlung von Befunden etwa unter im Gesetz noch näher geregelten Rahmenbedingungen für zulässig erachtet. Sonst soll nicht unerwähnt bleiben der Postversand, der datenschutzrechtlich als sicher anzusehen ist. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, die ich an dieser Stelle anführen kann, was die Übermittlung von Patientendaten betrifft.
Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, Herr Dr. Zeller, es ist sehr wichtig, sich zu überlegen, wer in einer Ordination Zugang zu Patientinnendaten, Patientendaten hat, also diese Sicherung einzuziehen. Wo können die Mitarbeitenden einer Praxis mit Blick auf Datensicherheit und Datenverarbeitung denn professionell geschult werden?
Also hier gibt es unterschiedliche Anbieter. Auch natürlich die Ärztekammern bieten hier Schulungen an. Wir haben es zum Beispiel auch vor einiger Zeit gemacht, ist auf alle Fälle empfehlenswert, auch wenn es die Datenschutzgrundverordnung nicht ausdrücklich vorsieht, dass Mitarbeiter geschult werden sollen, gibt es natürlich schon indirekte Hinweise darauf, weil ich ja irgendwo nachweisen muss, dass ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Thema sensibilisiert habe. In dem Zusammenhang schadet es auf keinen Fall, wenn ich gegenüber der Datenschutzbehörde nachweisen kann, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult sind. Ein weiterer Punkt, den wir auch so anbieten, ist eine entsprechende Datenschutzerklärung, die man idealerweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Unterfertigung vorlegen sollte als niedergelassener Arzt, um auch noch einmal wirklich mit der Unterschrift der Mitarbeiter entsprechend dokumentieren zu können, dass man sie auf gewisse Rahmenbedingungen hingewiesen hat. Das ist dann auch immer ein Thema. Mit seiner Unterschrift ist vielleicht der Mitarbeiter, dann ist es ihm auch bewusster, dass es hier um wirklich auch eine wichtige Vorgabe geht, die hier einzuhalten ist. Und es ist eben kein Kavaliersdelikt, wenn ich als Ordinationsangestellter oder als Ordinationsangestellte in Patientendaten Einsicht nehme, obwohl es dazu jetzt keine Veranlassung gibt. Und dann ist man gut beraten, wenn man da auch diese Schritte wählt, um eine entsprechende Sensibilisierung zu erreichen.
Wir haben das Gespräch damit begonnen, was zu überlegen ist, wenn man mit anderen Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeitet. Wie ist es nun umgekehrt, wenn eine Ärztin, ein Arzt aus der gemeinsamen Ordination ausscheidet? Welcher Umgang mit Patientendaten ist dann erforderlich? In welcher Form dürfen Daten mitgenommen werden? Beziehungsweise was muss archiviert werden?
Also hier gibt es bedauerlicherweise nur eine klare Regelung, wenn es darum geht, dass eine Ordination von einem Nachfolger fortgeführt wird. Also klassischer Fall Einzelordination. Eine niedergelassene Ärztin, ein niedergelassener Arzt geht in den Ruhestand und hat am selben Standort einen Nachfolger. Dann besteht laut Gesetz die Möglichkeit, dass der Vorgänger, die Vorgängerin, den Nachfolger, der Nachfolgerin die Dokumentation entsprechend übergeben darf, ohne im Einzelfall die Patientinnen und Patienten zu befragen. Es hat aber der Nachfolger die Verpflichtung, wenn die Patientinnen und Patienten weiterhin in Behandlung sind, zu hinterfragen, ob er auf diese Daten in Zukunft zugreifen darf. Das ist ein bisschen eine seltsame Regelung, aber soll eben gewährleisten, dass die Patientendaten gesammelt an einem Ort auffindbar sind, was durchaus eine Berechtigung hat. Weil es soll eben nicht so sein, dass wenn etwa der bisherige niedergelassene Arzt in Pension geht und dann in ein anderes Bundesland zieht, dass die Patienten keinen Zugriff mehr auf ihre Daten haben. Also insofern ist der Sinn dieser Regelung schon klar. Und es soll auch gewährleistet sein, dass, und das haben Sie vorhin eh auch angesprochen, dass die gesetzliche Aufbewahrungsfrist dieser Dokumentation von 10 Jahren auch durch den Nachfolger eingehalten wird. Das heißt, ich muss, das gilt generell, ist unabhängig von der Nachfolge, ich muss Patientendokumentation 10 Jahre aufbewahren und darf sie erst dann vernichten. In anderen Bereichen, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel in der Gruppenpraxis, dort wäre es so wohl zu sehen, dass wenn, solange die Gruppenpraxis fortbesteht, die Patientendaten immer bei der Gruppenpraxis weiter archiviert und gelagert werden müssen. Natürlich auch nur bis zur 10-Jahresfrist. Ob ein ausscheidender Gesellschafter ein Recht hat, sich eine Kopie der Dokumentation zu machen, kann seriöserweise im Moment nicht beantwortet werden. Ich würde eher tendenziell sagen nein, weil er weiterhin der Leistungserbringer die Gruppenpraxis ist und die Gruppenpraxis auch sozusagen die Entität ist, mit der der jeweilige Patient bzw. die jeweilige Patientin den Behandlungsvertrag abgeschlossen hat.
Könnte man das rein theoretisch vertraglich beim Eintritt in eine Gruppenordination sichern? Also wie man dann beim Ausscheiden mit den Daten umgeht?
Kann man nicht. Man kann nicht Dispositionen treffen über die Daten Dritter, was damit zu tun ist. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass von der Gruppenpraxis die Patientendokumentation zu führen ist und das gesetzlich auch verankert ist mit dem Hintergrund, dass eben 10 Jahre Patientendaten verfügbar sein müssen, dann kann ich jetzt durch eine vertragliche Regelung zwischen den Gesellschaften jetzt eigentlich keine Disposition treffen, was mit diesem Datenstock passieren soll. Insofern gibt es halt hier leider eine gesetzliche Lücke aus meiner Sicht, die man wahrscheinlich nur in Analogie dazu regeln kann, wie es eben für die Einzelpraxis vorgesehen wäre. Und diese Analogie würde bedeuten, solange die Gruppenpraxis weiter besteht, müssen auch dort die Daten vorgehalten werden. Aber daraus auch ableiten zu können, dass jeder Gesellschafter ad personam das Recht hat, diese Daten dann mitzunehmen, wird man wahrscheinlich schwer argumentieren können.
Herr Dr. Zeller, abschließend würde ich Sie gerne noch fragen, wie sieht es denn beim Ausscheiden einer Ärztin, eines Arztes aus der Ordination finanziell aus? Müssen da zuvor getätigte Investitionen in Ausstattung, in Räumlichkeiten und so weiter ausbezahlt werden?
Das ist auch eine gute Frage, die in der Praxis natürlich auch immer wieder nachgefragt wird. Was wir in diesem Zusammenhang empfehlen, gerade wenn es darum geht, jetzt nehmen wir das Beispiel einer Einzelpraxis, Vorgängerin, Nachfolgerin, dass man hier das einfach vertraglich regelt. Es spricht ja nichts dagegen, hier entsprechende Regelungen über die Weiterführung der Ordination und auch die Übertragung der Ausstattung der Ordination und entsprechende Ablösezahlungen zu vereinbaren. Was sicherlich problematisch wäre, wäre beispielsweise Ablösezahlungen für einen Kassenvertrag zum Beispiel. Das ist ja klar, dass der Kassenvertrag kein handelbares Gut ist. Das heißt, wenn, dann müsste man hier halt eine Regelung treffen, die insbesondere die Ordinationsräumlichkeiten vielleicht auch irgendwo den ideellen Wert der Ordination betreffen. Im Gruppenpraxisbereich kann man sich da auch ein bisschen besser bewegen, weil man vielleicht die Möglichkeit hat, auch im Rahmen des Gesellschaftsvertrages hier gewisse Regelungen zum Einstieg in diese Gesellschaft zu verankern. Zum Beispiel ein sukzessives Erhöhen der Anteile des unter Anführungszeichen Juniorpartners in der Gruppenpraxis. Aber hier gibt's in der Praxis eigentlich nur Einzelvereinbarungen, keine allgemeingültigen Regelungen, die man jetzt hier anführen könnte, die für alle Bereiche gelten würden.
Herr Dr. Zeller, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.
Sie hörten ein Audioangebot der Ärztekammer Niederösterreich, den Multiple-Choice-Test zu dieser DFB-Audio-Fortbildung zum Thema Erste Schritte zur eigenen Ordination vom Mietvertrag bis zum Datenschutz finden Sie auf www.meindfb.at und auf www.springermedizin.at. Für die Redaktion zeichnete Marlene Nowotny verantwortlich.